NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung wird es heute um medizinische Behandlungsmethoden gehen, die in der Wissenschaft umstritten sind. Und davon gibt es viele, wie zum Beispiel die Behandlungen mit Elektroschocks oder auch verschiedenen Medikamenten. Aber auch über alternative Behandlungsmethoden oder auch bestimmte Operationen sind sich Wissenschaftler nicht einig. Und es gibt noch sehr viel mehr von solchen umstrittenen Behandlungsmethoden. Einige davon wollen wir heute vorstellen. Vorher wollen wir uns aber noch einmal mit einem anderen Thema beschäftigen, dem Ende der Halogenbeleuchtung. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die EU-Kommission die Glühbirne verboten hat. Das hat damals zu zahlreichen Hamsterkäufen in Super- und Baumärkten geführt. An diesem Wochenende tritt nun die letzte Stufe der EU-Ökodesign-Richtlinie in Kraft. Und damit auch ein Vertriebsverbot für fast alle Halogenleuchtmittel. Na gut, die LED-Lampen wird es weitergeben, aber lässt sich mit ihnen wirklich das Halogenlicht ersetzen? Thomas Sambol hat sich bei Wissenschaftlern danach erkundigt.
Ganz vorsichtig öffnet Fabian Owing den schwarzen Koffer, der ungefähr so groß ist wie eine Aktentasche. Der Lichttechniker steht in einem fensterlosen Raum der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, der ein bisschen an ein Fotostudio erinnert. Es ist das Lichtlabor der Hochschule, in dem die Wissenschaftler zum Beispiel auch mit der Beleuchtungstechnik für Theaterbühnen experimentieren. Und dafür ist auch der kleine Kasten wichtig, den Fabian Owing jetzt aus dem Koffer herausholt. Eine LED-Lampe im XXL-Format.
Und die kann ich tatsächlich benutzen. Hier in einem üblichen Theaterscheinwerfer, 1000-fach, 10.000-fach auf der Welt im Einsatz, eine Halogenglühlampe zu tauschen, wie sie herkömmlich ist. Das ist also eine 1000-Watt Halogenglühlampe. Und das hier sind 160 Watt LED, die ich direkt reinbauen kann.
Nur ein paar Handgriffe und schon hat Fabian Owing die Stromfresserbirne aus dem Scheinwerferkasten herausgeschraubt und die LED-Lampe eingebaut. Damit kann man nämlich eine Menge Geld sparen. Und zwar nicht nur im Lichtlabor oder im Theater. Der Austausch lohnt sich auch für jeden Haushalt, betont Irmela Colasso. Sie ist Energieexpertin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Wenn man die Stromkosten vergleicht zwischen einer LED-Leuchte und einer Halogenlampe, liegt man im Jahr ungefähr bei einer LED-Lampe bei rund 2 Euro und bei einer Halogenlampe bei über 10 Euro. Und wenn man dann sich überlegt, wie viele Lampensockel man in der Wohnung hat, dann lohnt sich das, von Halogenlampen auf LED-Lampen umzusteigen.
Und die Biologin Dietlinde Quack vom Freiburger Öko-Institut ergänzt:
Selbst bei einem teureren Anschaffungspreis, bei LED-Lampen muss man eher Richtung 7 Euro bis 15 Euro rechnen, amortisiert sich die Anschaffung sehr schnell und auf die Dauer sparen Sie Geld.
Das hängt auch mit der Technik zusammen, mit der das Licht jeweils erzeugt wird. HAW-Wissenschaftler Fabian Owing erklärt:
Die Halogenlampe macht zum Stromfresser, dass wir einen Draht erhitzen. Das heißt, wir lassen so viel Strom durch einen Draht, durch einen Wolframdraht laufen oder fließen, dass dieser anfängt zu glühen. Das ist wie im Stahlwerk, wenn man versucht, Eisen zu schmelzen. Ich versuche also sehr, sehr viel elektrische Leistung aufzubringen, sehr viel Strom zum Fließen zu bringen, um das leuchten zu lassen. Bei einer LED ist es so, dass es eben chemische Elemente sind, die aufeinander gesetzt werden, die angeregt werden.
Statt des Glühfadens sorgt in der LED nämlich ein Chip fürs Licht. Der besteht aus verschiedenen sogenannten Halbleiterkristallen. Wenn dort Strom durchfließt, beginnt er vereinfacht gesagt zu leuchten. Der große Vorteil, im Gegensatz zu Halogenlampen, die hauptsächlich Wärme erzeugen, liefern LEDs damit vor allem Licht.
Bei einer Glühlampe oder Halogenglühlampe kann man so von 20-30% geht in Licht raus reden. Das heißt, 70% gehen in Wärme verloren. Das merkt man ja auch jeder, der mal so eine Lampe wechseln wollte. Wenn sie durchgebrannt ist, hat sich erstmal die Finger verbrannt. Bei einer LED ist es schon deutlich effizienter. Da können wir über 60-70% reden. Da geht auch immer noch viel in Wärme verloren, aber wir packen sehr viel weniger Leistung rein. Und dadurch ist es eben so, dass die LED da deutlich besser ist.
Und man verbrennt sich auch nicht so leicht die Finger. Anders als beispielsweise die umstrittenen Energiesparlampen enthalten LEDs auch keine giftigen Metalle, wie zum Beispiel Quecksilber. Und ein weiterer Vorteil, sie gehen nicht so schnell kaputt. Halogenlampen mit ihrem Glühdraht sind dagegen vergleichsweise empfindlich, erklärt Lichttechniker Fabian Owing.
Der nutzt sich ab über die Dauer und irgendwann reißt im wahrsten Sinne des Wortes der Glühfaden. Die Glühlampe brennt durch, kann man sagen. Durch diese thermische Beanspruchung wird das irgendwann vorkommen. bei Halogenlampen so bei 2000, 3000, 4000 Stunden ungefähr dann.
Eine LED hält dagegen häufig 10.000, 15.000 oder noch mehr Stunden.
Dadurch, dass da ja keine Hitze und keine thermische Umsetzung erfolgt, sondern das eben auf der Ebene dieser verschiedenen Schichten, aus denen die LEDs bestehen, passiert, ist die Abnutzung wesentlich geringer bis null. Und irgendwann machen eher die Netzteile schlapp als die LED selber.
Etwas stört den Lichttechniker dann aber doch an den hochgelobten Leuchten. Sie lassen sich zum Beispiel in der Regel nicht dimmen. Dafür ist teure Zusatztechnik nötig. Und auch in puncto Farbwiedergabe hatten Halogenlampen für ihn meistens die Nase vorn.
Die Halogenlampe, genauso wie die Glühlampe, decken eben alle Farben sehr, sehr gut ab. Das heißt, ich habe eine relativ gute Farbwiedergabe. Ich kann gut sehen und unsere Augen sind daran gewöhnt. Meine LED weist je nach Qualität zum einen starke Schwankungen auf in den Farben, die sie wiedergeben und eben auch Lücken im Bereich von bestimmten Farben. Gerade grün, rot kann ein großes Problem sein.
Diese Farben sind dann entsprechend schlechter zu erkennen.
Und das sind Eigenschaften, die darauf zurückgehen, dass eben je günstiger die LED ist, desto weniger wird darauf geachtet, wie gut sie welche Farben wiedergeben kann und wie gleichmäßig das ist. Und das heißt, im schlimmsten Fall kaufe ich 5 günstige Leuchtmittel und jedes gibt minimal andere Farben wieder, dass man sagt, ah, das wirkt hier ein bisschen rötlicher, da ein bisschen grünlicher, da ein bisschen gelblicher.
Beim Kauf einer LED sollte man sich also gut beraten lassen, um wirklich das Licht zu bekommen, das man sich wünscht. Und das dann vielleicht genauso angenehm ist wie das einer Halogenlampe, aber viel sparsamer.
Das Ende der Halogenbeleuchtung. Thomas Sambol berichtete. Time just getting over. Turn around, there's a light and nothing passing over. This clock is smart, even if I try. Breathing getting colder. Turn around, hearing distant sound. Fancy getting closer. Time to start, no matter what we've got. I'm gonna be the new stranger, it's starting though. Just let the fancy be around me, can we get it all? I wanna see the new strangers, can we make the store? Keep telling me, don't be worried, but look my claw. We got worry to discover, time's passing even if I start. Die Musik, die Sie hören, kommt von Eileen. Die CD heißt B-Side. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, nämlich medizinischen Behandlungsmethoden, die unter Wissenschaftlern umstritten sind. Ein Beispiel ist der Einsatz von Cannabis als Medikament. Seit über einem Jahr kann es vom Arzt verschrieben werden, zum Beispiel gegen sehr starke Schmerzen. Unter Wissenschaftlern ist die medizinische Wirksamkeit von Cannabis aber immer noch stark umstritten. Warum, hat Annette Eversberg in Erfahrung gebracht.
Der Einsatz von Cannabis zur Behandlung von ihren Patienten macht vielen Ärzten immer noch Probleme, denn es gibt bisher eigentlich noch keine großen wissenschaftlichen Studien über die heilende oder lindernde Wirkung dieses Pflanzenstoffs in der Medizin. Cannabis ist der lateinische Name für Hanf und die Stoffe, um die es geht, die Cannabinoide, werden aus der Hanfpflanze gewonnen.
Der Punkt ist, dadurch, dass es viele verschiedene Cannabispflanzen gibt und dadurch, dass man es auf verschiedene Mittel zu sich nehmen kann, ist es eben sehr schwer, eine große Studie anzulegen.
Sagt Katharina Korsukewitz, Neurologin am Universitätsklinikum Münster. Dass es unterschiedliche Hanfpflanzen gibt, bedeutet auch, dass der Gehalt der Wirkstoffe je nach Pflanzensorte stark voneinander abweichen kann, betont die Wissenschaftlerin. Außerdem ist bislang auch noch wenig über die beste Behandlungsmethode bekannt.
Man muss sich überlegen, wie möchte man das überhaupt zu sich nehmen? Möchte man das inhalieren? Man kann prinzipiell auch einen Tee draus kochen, wenn man das möchte. Oder möchte man das als Tropfen wie sonstige Medikamente einnehmen? Man muss gucken, wie viel braucht der Patient. Und das ist etwas, was natürlich begleitet werden muss.
Aber es gibt auch weitere Gründe, warum viele Wissenschaftler den medizinischen Einsatz von Cannabis bislang kritisch sehen. Cannabis ist zwar ein Pflanzenstoff aus der Natur, doch damit ist die Verträglichkeit keineswegs garantiert, obwohl der menschliche Organismus gegen Schmerzen sogar eigene Cannabinoide produziert, erläutert Esther Bogatzki-Zahn, Präsidiumsmitglied der Deutschen Schmerzgesellschaft.
Ich kann das vielleicht vergleichen mit einem Schmerzhemmsystem, das alle kennen, wenn man Marathon läuft. Da wird was aktiviert, auch durch Schmerz aktiviert, durch langen Lauf, durch Anstrengung aktiviert und man hat keinen Muskelschmerz in dem Moment.
Die eigenen Cannabinoide können Schmerzen ähnlich unterdrücken. Allerdings sind sie nicht mit denen zu vergleichen, die von außen zugeführt werden. Das zeigt sich auch an den Nebenwirkungen.
Das kann eben zu Problemen führen bei den Patienten und ganz wichtig auch die Suchtproblematik. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, der auch durch exogen zugefügte, aber nicht durch die endogenen Cannabinoide hervorgerufen wird.
Darum und weil die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse zur Behandlung mit Cannabis noch dürftig seien, ist Esther Bogatzki-Zahn noch nicht überzeugt vom Einsatz dieser Medizin. Genauso wie viele andere Schmerzforscher und Schmerzforscherinnen.
Das, was wir wissen, ist, dass in Bezug auf Schmerz es eigentlich keine Indikation gibt, die zuverlässig auf Cannabis anspricht. Und ich setze es überhaupt nicht ein, weil ich immer noch andere Medikamente habe, die auch nachgewiesenerweise, wir nennen das evidenzbasiert, einen Effekt haben und diese Medikamente ausreichend sind, um Schmerzen zu therapieren.
Bei der Behandlung von Multiple Sklerose-Patienten wird trotzdem bereits Cannabis eingesetzt. Und zwar als Ergänzung zu anderen Medikamenten. Denn MS-Patienten leiden unter ganz besonderen Schmerzen, zum Beispiel im Beinmuskel, weiß die Neurologin Katharina Korsukowitz.
Bei Patienten mit einer Multiple Sklerose kann es zu einer überschießenden Anspannung dieses Muskels kommen. Das heißt, der Muskel wird sehr steif. Man kann nicht willkürlich den dann bewegen und das kann auch schmerzhaft sein. Und das ist etwas, worunter die Patienten dann extrem leiden.
Zur Behandlung solcher Verkrampfungen, Spastiken genannt, gibt es auch bereits mehrere zugelassene Medikamente auf der Basis von Cannabis, betont der Gesundheitswissenschaftler Gerd Gläske von der Universität Bremen.
Wir haben ja unterschiedliche Substanzen, die tatsächlich längst im Handel sind. Man kann Dronabinol seit vielen Jahren aus den USA importieren. Da haben wir auch eine Situation, dass diese Mittel durch eine Zulassung letzten Endes eben auch geprüft wurden.
Bei einzelnen MS-Patienten von Katharina Korsukowitz hat sich Sativex bewährt, wobei die Medizinerin sehr sorgsam mögliche Nebenwirkungen berücksichtigt, wozu auch die Suchtgefahr gehört.
Wenn man die Indikation gut stellt, halte ich das Risiko für gering. Wenn natürlich jemand kommt, der schon lange an Multiple Sklerose erkrankt ist, große Spastiken hat, Schmerzen hat, aufgrund von Spastiken nachts nicht schlafen kann, mit dem anderen Medikamenten, warum auch immer, nicht zurechtgekommen ist, dann ist natürlich das Abhängigkeitsrisiko nicht gleich null. Aber es ist ja was anderes als jemand, der jetzt Cannabis als Joint nimmt.
Aber auch die Nebenwirkungen einer Behandlung mit Cannabis sind bislang nur wenig erforscht. Und auch die inzwischen zugelassenen Medikamente haben Nebenwirkungen, sagt Katharina Korsukowitz.
Es kann zu psychischen Veränderungen kommen. Es kann dazu kommen, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Es gibt Patienten, die völlig verwirrt sind dadurch. Also es gibt verschiedene Nebenwirkungen. Das kann sowohl beim Cannabis als Pflanze als auch bei dem Sativex auftreten. Das heißt, bevor wir einem Patienten das verschreiben, sagen wir denen auch, dass es Nebenwirkungen geben kann, dass man gucken muss, ob sie es vertragen. Man muss die Dosis erst finden. Und wenn sie merken, dass sie das nicht wirken, müssen sie das auch wieder beenden.
Der wissenschaftliche Streit um Wirkung und Nebenwirkung von Cannabis könnte geschlichtet werden. Dann, wenn schon nicht die Pharmaindustrie, dafür aber der Gesetzgeber, der Cannabis als Medikament zugelassen hat, endlich eine große wissenschaftliche Studie finanzieren würde, sagt Gesundheitswissenschaftler Gerd Gläske.
Es geht im Prinzip um die Freigabe der Cannabisblütentherapie, die ja durch das Gesetz letzten Endes unterstützt worden ist. Dann müsste eigentlich auch eine Studie vorliegen, die deutlich macht, welcher Art die Blüte sein muss, wie die Standardisierung zu laufen hat und wie dann letzten Endes eben auch das Mittel angewendet werden kann und auch wirken soll. Und das liegt bisher eben nur in Einzelfällen vor, aber nicht gesamt, sodass wir hier ein großes Defizit haben.
Das war ein Beitrag von Annette Eversberg.
Have to explain. Do I really know? Can't believe you look at me. You got something in your eyes. I got something on my mind. But for now we're on the ride. Talk to me, don't let me play. Love is a game that I don't really wanna play. I'm trying to be clean. Can't believe in what I'm saying. Took my time. You've been my but I'm all the right. I wanna know who you are. Talk to me, don't let me blind. I just can't stop looking at you. I just can't stop. Come on, looking at you. I just can't stop looking at you. Ooh.
Besonders umstritten ist in der Medizin auch die Homöopathie. Viele Ärzte und Forscher verurteilen sie sogar als unwissenschaftlich. Und tatsächlich ist bis heute auch noch nicht nachgewiesen, dass oder wie die Behandlung mit Globuli und Tropfen tatsächlich wirkt. Aber trotzdem steht fest, immer mehr Deutsche lassen sich homöopathisch behandeln. Seit den 1970er Jahren hat sich die Verbreitung der homöopathischen Behandlungsmethoden in Deutschland mehr als verdoppelt, sagen Experten. Jeder Zweite habe zumindest einmal in seinem Leben eine solche Behandlung ausprobiert. Inzwischen finanzieren auch viele Krankenkassen diese Behandlungen. Das Prinzip der Homöopathie baut auf den Überzeugungen eines Arztes vor 200 Jahren auf. Demnach soll ein Medikament, das ähnliche Symptome wie eine Krankheit hervorruft, genau gegen diese Krankheit helfen. Die Wirkstoffe in den Mitteln werden allerdings so stark verdünnt, dass sie nach Meinung von vielen Wissenschaftlern kaum noch eine Wirkung haben können. Und das ist auch eines der Hauptargumente der Homöopathiekritiker. Mehr über die unterschiedlichen Sichtweisen der Wissenschaftler von Tessa Flossbach.
Manche Wissenschaftler halten die Homöopathie für sinnlos, gefährlich oder schlicht und ergreifend für Unfug. Die Mittel, die in der Homöopathie für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden, seien das Problem. Sie seien zu stark verdünnt und würden kaum noch einen Wirkstoff enthalten. Wo nichts ist, kann auch nichts wirken, sagen die Kritiker. Das sieht Kurt Kösters anders. Er ist Arzt, hat aber auch noch eine Zusatzausbildung zum Homöopathen gemacht. Aus Überzeugung.
Also im Prinzip lassen sich viele Krankheiten, also Migräne, Autoimmunerkrankungen, Kopfschmerzen, Asthma, Rheuma, Allergien, Heuschnupfen gut homöopathisch behandeln. Auch akute Infekte. Dass es wirkt, wissen wir aus Studien, wissen wir auch aus der Grundlagenforschung inzwischen.
Kösters setzt die Homöopathie auch bei seinen Patienten ein. Jürgen Windeler, Professor für medizinische Biometrie und Leiter des Instituts für Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln, hält die Behandlung mit homöopathischen Methoden dagegen eher für gefährlich. Denn die Patienten würden nicht ausreichend darüber informiert, was sich in den Globuli oder Tropfen, die sie im Rahmen der Therapie einnehmen, wirklich befindet.
Die meisten wissen nicht, was Homöopathie eigentlich genau ist. Viele wissen nicht, was dort für Substanzen verwendet werden, über Hundekot, Plutonium, Berliner Mauer, was man sich denn vorstellen kann.
Es gäbe zwar Forschungen zur Homöopathie, aber bislang noch keine ausreichenden Ergebnisse, so Windeler. Was aber auch Gründe hat, betont der Homöopath Kösters.
Das Problem ist halt, dass wir praktisch gar keine Forschungsmittel irgendwie aus staatlichen Forschungsmitteln bekommen, sondern auf Eigenmittel und Stiftungen und sonst was angewiesen sind. Und das ist immer enorm schwierig, also Studien zustande zu kriegen.
Mit oder ohne wissenschaftliche Forschungsergebnisse. Unter Patienten werden die homöopathischen Behandlungsmethoden immer beliebter. Die Homöopathie liegt im Trend und das nicht zum ersten Mal in ihrer Geschichte, wie Robert Jütte herausgefunden hat. Er ist Medizinhistoriker und erforscht am Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart die Entstehung und Entwicklung dieser alternativen Medizin.
Im 18. und auch noch im 19. Jahrhundert haben wir das große Problem der Volksseuchen. Und als 1831 die Cholera nach Europa einbrach und die Menschen wie Fliegen auf der Straße starben, hat die Homöopathie damals erstaunliche Erfolge gehabt. Darüber kann man streiten, was die Gründe waren. Aber die Menschen haben gemerkt, das hilft im Unterschied zur Schulmedizin. Und das war eigentlich der Durchbruch.
Trotzdem wird das Thema zwischen Gegnern und Befürwortern nach wie vor heftig diskutiert und bleibt in der Wissenschaft umstritten. Eine medizinische Behandlungsmethode, deren mangelnder Nachweis auf der einen Seite und ihr Erfolg auf der anderen Seite zu Aufregungen führt. Völlig unabhängig von der Uneinigkeit der Wissenschaftler findet die Homöopathie bei den Patienten aber immer mehr Zuspruch.
Das hängt damit zusammen, einerseits, dass wir immer älter werden, wir also auch multimorbide, also Menschen haben, die mit vielen Krankheiten und insbesondere unter chronischen Krankheiten leiden und dort also die Biomedizin nicht viel zu bieten hat oder zumindest auch mit Nebenwirkungen verbunden ist. Und insofern versuchen viele Menschen jetzt diese, zumindest die Nebenwirkungen vielleicht zu verbessern oder überhaupt für ihre Heilen, wo eben zum Beispiel wie bei Tinnitus oder bei bestimmten Formen von Rheuma, wo die Schulmedizin nichts Überzeugendes zu bieten hat, dann vielleicht doch noch einen Heilerfolg zu erzielen.
Auch wenn die Wissenschaftler sich über die Homöopathie nicht einig werden, eins steht über sie inzwischen fest, sagt der Medizinhistoriker.
Sie ist noch nicht wissenschaftlich bewiesen, aber das wird man auch vielleicht nie finden, aber sie ist erfolgreich.
Das war ein Beitrag von Tessa Flossbach.
When the light comes, I close my eyes, avoid some spirits to come.
come closer. I take a sideway to move on. Take it from where I still sunrise. Dreaming till the small mind, I guess I'll be gone. Dreaming through my time, I guess I'll move on.
Wie wir eben schon gehört haben, gerade alternative Heilmethoden werden bei vielen Schulmedizinern kritisch gesehen. Insbesondere, wenn mit Medikamenten behandelt wird, deren Wirkung sich nicht eindeutig erklären lässt. Oder die gar keine oder nur minimale Wirkstoffanteile haben. Sogenannte Placebos. Ich habe mit Manfred Schiedlowski darüber gesprochen. Er ist Wissenschaftler am Institut für medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie am Universitätsklinikum in Essen. Herr Schiedlowski, Sie erforschen ja die Wirkung von den Placebos. Was haben Sie dabei herausgefunden? Gibt es die Möglichkeit, auch mit Placebos effektiv Krankheiten zu behandeln? Und wenn ja, welche?
Placebos können keine Krankheiten heilen. Die können lediglich Symptome lindern. Aber es gibt diese Placebo-Antworten bei ganz unterschiedlichen Erkrankungen. Wir kennen diese Placebo-Antworten bei neuropsychiatrischen Erkrankungen, wie beispielsweise der Depression. Ganz starke Placebo-Antworten finden sich bei Kopfschmerzen, beispielsweise bei Migräne, wo dann diese Placebo-Antwort teilweise bis zu 60-70% der Wirkung einer normalen Medikation ausmachen können.
Aber wenn diese Medikamente keine Wirkstoffe beinhalten, wie funktioniert das?
Da haben wir in den letzten Jahren viel dazugelernt. Wir kennen im Prinzip drei Wirkmechanismen, die miteinander verknüpft sind. Da ist zum einen die Erwartung, die Patienten haben bezüglich der Wirkung einer Tablette, einer Injektion oder einer allgemeinen medizinischen Behandlung. Diese Erwartung bei den Patienten wird insbesondere beeinflusst durch die Qualität und auch die Quantität der Kommunikation mit dem Behandler. Das kann der Arzt oder die Ärztin sein, aber auch der Apotheker. Und einen dritten Wirkungseffekt, den wir analysieren, da geht es um sogenannte Lernerfahrung. Also ganz praktisch ausgedrückt, wenn ich einmal gelernt habe oder mehrmals gelernt habe, dass mir das Aspirin beispielsweise gegen meine Kopfschmerzen hilft, wird dieser Lerneffekt zusammen mit diesem Erwartungseffekt sicherlich einen Teil der Symptomlinderung, also der Schmerzlinderung dann ausmachen.
Aber Aspirin ist ja jetzt kein Placebo.
Aspirin ist kein Placebo, da kommt es eben dazu, dass diese Placebo-Antwort auch die Wirkung von pharmakologischen Wirkungen beeinflussen kann.
Aber ein Placebo kann nur zu einer Erwartung führen, wenn ich eigentlich nicht weiß, dass es ein Placebo ist.
Ja, davon sind wir lange Zeit ausgegangen, aber es gibt mittlerweile ganz überzeugende Untersuchungsbefunde, die zeigen, dass selbst wenn die Patienten wissen, dass dies ein Placebo ist und beispielsweise vom Arzt die Information bekommen, das ist ein Placebo, da ist kein Wirkstoff drin, aber wir haben festgestellt, dass es genau bei dieser Erkrankung, bei diesen Symptomen dem Patienten tatsächlich hilft, dann wirkt tatsächlich diese Placebo-Antwort auch auf die Symptome und lindert die Symptome in der Regel.
Placebos können ja auch eine Wirkung auf das Gehirn haben, also auf die Steuerung von den körpereigenen Reaktionen auf eine Krankheit. Wie?
Die Erwartungseffekte oder das, was über die Kommunikation vom Arzt an den Patienten vermittelt wird, lösen tatsächlich im Gehirn biochemische Veränderungen aus. Wir können das mit den sogenannten bildgebenden Verfahren heute sehr gut messen und analysieren. Und wir sehen, dass unter dieser Placebo-Antwort im Gehirn ähnliche Botenstoffe ausgeschüttet werden, aktiviert werden, ähnliche Hirnareale aktiviert werden, wie unter der eigentlichen pharmakologischen Behandlung. Und diese Veränderungen in bestimmten Hirnarealen, die werden dann über noch nicht ganz genau bekannte Wege eben weitergeleitet in den Körper, kommen zu den Organen und machen da eben die Symptomveränderung.
Aber in der Forschung haben die Placebos ja einen ganz anderen Zweck. Sie werden dazu genutzt, um die Wirkung von anderen Medikamenten bzw. ihren Wirkstoffen zu beweisen. Sozusagen als nicht wirkendes Kontrollmedikament. In den Studien bekommt eine Gruppe dann ein Placebo und die andere eben das Medikament mit Wirkstoff. Und es wirkt dann entweder oder eben nicht wie die Placebos. Und dann hat es in der Studie schlecht abgeschnitten. Diese Überprüfungsmethode, die ja nun in der Wissenschaft unumstritten ist, spricht ja nicht für die Placebo-Wirkung.
In diesen sogenannten klinischen Studien hat man aber immer wieder festgestellt, dass eben auch in der Kontrollgruppe, die nur das Placebo bekommt, auf einmal eine Symptomverbesserung von 20, 30, teilweise bis zu 60-70% stattgefunden hat. Und da tauchte dann die Frage auf, warum ist das so?
Es kann aber auch eine negative Wirkung durch die Einnahme von Placebos eintreten, wie in neuen Studien immer wieder herauskommt, der sogenannte Nocebo-Effekt. In einer Studie bekam ein Patient sogar einen Kreislaufschock, habe ich gelesen. Was ist da passiert?
Bei der Nocebo-Antwort werden beim Patienten Befürchtungen aktiviert, durch eine bestimmte medizinische Behandlung irgendwie noch krank zu werden oder geschädigt zu werden. In der von Ihnen angesprochenen Studie, da ging es um die Behandlung eines jungen Mannes, der seit Jahren depressiv war. Der hatte in einem Suizidversuch 29 Tabletten genommen, Antidepressiva, um sich eben das Leben zu nehmen. Der kam ins Krankenhaus, der Kreislauf war instabil, der benötigte auch intravenöse Flüssigkeitszufuhr, um den Kreislauf wieder zu stabilisieren. Und rausgekommen war dann durch Nachfragen der behandelnden Ärzte, dass dieser Patient an einer Pharmastudie zur Wirkung von diesen Antidepressiva teilgenommen hatte und eben der Placebo-Gruppe zugeteilt war. Der junge Mann hatte also versucht, sich mit 29 Placebo-Tabletten das Leben zu nehmen. Und diese Erwartung, die hat dann einfach solche massiven Veränderungen, körperlichen Veränderungen bei dem jungen Mann eben ausgewirkt.
Kommen wir mal zurück zu den positiven Wirkungen. Wie Sie und Ihre Kollegen herausgefunden haben, können Placebos ja sogar in der Behandlung von Parkinson Wirkungen zeigen. Aber das ist ja die Frage, die dann eigentlich bleibt. Niemand möchte Medikamente verschrieben bekommen, ohne zu wissen, was da drin ist. Placebos zu verabreichen, ohne den Patienten darüber zu informieren, verbietet sich ja aus ethischen, aber auch aus juristischen Gründen und zu Recht. Und bei Patienten, die wissen, dass es sich um ein Placebo handelt, das sie nehmen, wird es vermutlich nicht wirken. Wie kann also die Wirkung von Placebos dann überhaupt medizinisch genutzt werden?
Wir wissen, dass es nicht sozusagen darum geht, dem Patienten eben zu verheimlichen, was er da bekommt, sondern die Frage, die wir auch beantworten müssen und die noch im Raum steht, ist tatsächlich, wie kann man das gewinnbringend und nutzbringend für die Patienten in die tägliche Praxis einbetten sozusagen. Und da besteht noch ein großer Forschungsbedarf.
Das war Manfred Schidlowski, Wissenschaftler am Universitätsklinikum in Essen. Um in der Wissenschaft umstrittene Behandlungsmethoden ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Linkshänder. Oder vielmehr um die Frage, warum manche Menschen zu ihnen werden und andere eben nicht. Viele unter ihren Freunden oder Bekannten sind Linkshänder. Und wie viele Rechtshänder? Es wird in ihrem Umfeld nicht anders sein. In der Regel gibt es deutlich mehr Rechts- als Linkshänder. Aber woran liegt das? Und was sind überhaupt die Gründe dafür, dass ein Mensch zum Links- oder Rechtshänder wird? Wissenschaftler untersuchen das seit vielen Jahren. Ursula Storost mit dem aktuellen Forschungsstand.
Sebastian Ocklenburg ist Neurowissenschaftler am Institut für kognitive Neurowissenschaften der Ruhr-Universität in Bochum. Er erforscht seit Jahren die Gründe für Linkshändigkeit.
Auf der einen Seite spielen da Gene eine Rolle, die einfach bestimmen, dass es in unserem Körper eine linke und eine rechte Seite gibt. Also wir wissen ja zum Beispiel, das Herz ist bei den meisten Menschen auf der linken Seite, die Leber ist auf der rechten Seite. Da gibt es eben Gene, die dafür eine Rolle spielen und die scheinen auch eine wichtige Rolle für die Händigkeit zu spielen.
Auch Gene, die mit der Gehirnentwicklung zu tun haben, scheinen wichtig für die Händigkeit. Zum Beispiel die Entwicklung der Nervenzellen rechts und links. Und Ocklenburg und sein Team konnten zeigen, auch die Umwelt ist entscheidend.
Umwelt kann ja sowas bedeuten wie die hormonelle Umgebung im Mutterleib. Das muss gar nicht unbedingt nach der Geburt sein, aber eben auch zum Beispiel Modelllernen am Beispiel der Eltern oder aktive Instruktion in der Schule.
Auch Einflüsse wie zum Beispiel Stress können Auswirkungen auf die Händigkeit eines Menschen haben.
Es konnte gezeigt werden, dass nach stressigen Geburten die Kinder häufiger Linkshänder sind, warum das auch immer so ist. Und wir versuchen eben zu verstehen, welche molekularen Prozesse dort die Funktionsweise der Gene beeinflussen, dass solche Umweltfaktoren dann eben dazu führen, dass Kinder eine höhere Chance haben, Linkshänder zu werden.
Die Idee, dass Linkshändigkeit einzig und allein angeboren sei, sei demnach falsch.
Es gibt eben auch diese sogenannte neuronale Plastizität, die eben bedeutet, dass das Gehirn seine Funktionsweise in Antwort auf verschiedene Umweltbedingungen auch nach der Geburt noch ändern kann.
Das sieht der Göppinger Mediziner Hans von Rollbeck anders. Auch er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Linkshändern, hat 25.000 Menschen auf ihre Händigkeit untersucht, Körperhaltungen und Bewegungsabläufe getestet. Er ist überzeugt, die Dominanz einer Hirnhälfte ist doch angeboren. Allerdings sind nicht alle, die mit rechts schreiben, wirklich Rechtshänder, sondern etwa die Hälfte aller Menschen ist in Wirklichkeit linkshändig. Aber viele würden das nicht erkennen und leben.
Ein Kind weiß von sich aus normalerweise nicht, ob es ein Rechts- oder Linkshänder ist. Es ist abhängig von den Eltern, von den Erziehern und orientiert sich über seine Spiegelneurone, was die Eltern oder Erzieher für eine Tätigkeit machen. Machen die alles mit rechts? Da macht das Kind das automatisch schon als Zeichen der Zuneigung auch mit rechts.
Die Hirndominanz würde sich ein Leben lang nicht verändern. Nur wüssten viele Menschen eben nicht um ihre wahre Händigkeit.
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Lateralität des Gehirns, das heißt die dominante Seite, die Aktivität vorgibt, dass ich das zwar auch mit der anderen Hand machen kann, aber ich werde nie diese Feinmotorik oder diese Kraft oder diese Geschwindigkeit oder die Orientierung im Raum damit erreichen, auch wenn ich es ein Leben lang mache.
So gesehen würden seiner Meinung nach knapp 40% der Menschen ihre Potenziale nicht wirklich ausnutzen.
Wenn sie ihre Händigkeit nicht leben, dann sind alle Dinge, die sie tun, die sie riechen, die sie hören, die sie schmecken, landen bei ihnen als Information in der falschen Hirnhälfte, müssen rübergeschaufelt werden auf die andere Hirnhälfte, also von der dominierten auf die dominante Hirnhälfte und wieder zurück.
Von Rollbeck glaubt, dass die massive prozentuale Überlegenheit der praktizierenden Rechtshänder sich aus einer jahrtausendelangen kulturellen Entwicklung ergeben hat und dass Probleme wie zum Beispiel Legasthenie auf einer nicht gelebten Linkshändigkeit beruhen können. Rollbecks Rezept? Umlernen, allerdings nicht mit Gewalt.
Es ist nicht wichtig, alle Funktionen auf die linke Hand umzustellen. Wichtig ist, dass es mir bewusst ist, dass ich eigentlich ein Linkshänder bin und deswegen die Fehlerquote bei mir etwas höher ist oder die Müdigkeit abends höher ist, weil ich ja mein Gehirn von morgens bis abends überlaste.
Auch Stefan Gudwinski, Neurowissenschaftler an der Psychiatrischen Universitätsklinik der Berliner Charité im St. Hedwigs-Krankenhaus, beschäftigt sich seit Jahren mit Forschungen zu Linkshändigkeit. Er sieht von Rollbecks Theorie kritisch.
Ich selbst bin Rechtshänder und habe schon das Gefühl, dass ich mit Rechts Sachen besser machen kann und werde dann intuitiv bei schnellen Bewegungen eher die rechte Hand verwenden. Und ich glaube, das ist das, was ich eigentlich auch in der Gesellschaft so sehe.
Das war ein Beitrag von Ursula Storast.
Isn't it? Got no
Viele Menschen, die in den Urlaub fliegen, haben eigentlich das Ziel, sich zu erholen und nicht gerade krank zu werden. Seit Forscher aus Jena aber nun untersucht haben, wie viele Keime und Krankheitserreger sich in Flugzeugen tatsächlich befinden und sozusagen nur auf die nächsten Fluggäste warten, die sie kontaminieren können, ist eines klar. Der Flug in den Urlaub birgt eine bisher unbekannte Infektionsgefahr. Wieland Gabke berichtet.
Ladies and gentlemen, please sit down and fasten your seatbelts. Meine Damen und Herren, bitte setzen Sie sich und schnallen Sie sich an. Dankeschön.
Platz nehmen im Flugzeugsitz, Armlehne runterklappen, anschnallen. Flugreisende kennen dieses Ritual. Was sie aber meistens nicht wissen, ist, wer sonst noch so mitreist. Gesundheitsschädliche Bakterien, Viren oder Schimmelpilze zum Beispiel. Ein Team um die Jenaer Forscher Klaus Jandt und Matthias Plätz hat zusammengetragen, wo welche Erreger auftauchen können. Studienleiter Jandt spricht von zahlreichen Hotspots in Flugzeugen.
Dazu zählen Klapptische, Armlehnen, Sitzbezüge, Türgriffe und auch die Toilettenspültasten. Verschiedene Arten von Mikroorganismen wurden gefunden.
Zum Beispiel Bakterien wie Streptokokken oder Staphylokokken im Toilettenbereich, also auf dem Klositz, den Griffen und dem Waschbecken. Viele davon sind harmlos. Manche können aber auch Infektionen bei Menschen hervorrufen, heißt es in der Studie. Das ist aber noch nicht alles, zählt Forscher Klaus Jandt auf.
Pilze auf den Klapptischen, Armlehnen und auf den Sitzen und Viren, zum Beispiel Influenzaviren oder Norovirus in der Nähe der Sitztaschen und glatten Sitzflächen.
Gerade Noroviren sind hartnäckige Krankheitserreger. Zwischen 6 Stunden und 2 Tage können sie überleben, sagt sein Kollege, der Jenaer Infektionsforscher Matthias Plätz.
Wir konnten sogar einen Ausbruch identifizieren. Der hat sich über 5 Tage zugetragen in einer Maschine, wo das Kabinenpersonal quasi über 5 Tage hinweg immer wieder erkrankt ist, obwohl neue Kollegen an Bord gekommen sind. Und das zeigt eben eindeutig, dass hier die Infektion von unbelebten Oberflächen ausgegangen ist.
Das Problem ist, bisher weiß man noch viel zu wenig darüber, inwiefern Oberflächen in Flugzeugen wie Sitze, Griffe, Kopfstützen auch zur weltweiten Verbreitung von Keimen beitragen. Häufig ist auch nicht klar, inwiefern sich Fluggäste wirklich im Flugzeug angesteckt haben.
Denn wenn die Fluggäste, nachdem sie die Maschine verlassen haben, auseinandergehen und jeder erkrankt für sich, wird nie jemand den epidemiologischen Zusammenhang feststellen.
Die Jenaer Forscher wollen nun in einem Forschungsverbund mit anderen Wissenschaftlern mehr über die Keimverbreitung durch Flugzeuge herausfinden. Mit daran beteiligt ist auch das Robert-Koch-Institut, das eine Studie zu dokumentierten Übertragungen von Infektionserregern im Flugverkehr durchführt. Aber wie groß ist die Gefahr, dass Fluggäste damit rechnen müssen, mit röchelnder Zunge, schweißgebadet und fiebrig ihren Urlaub zu begehen? Gesundheitsschädlich sind die Keime im Flugzeug insbesondere für Personen mit schwachem Immunsystem.
Nach Knochenmarktransplantation in der frühen Phase, die maximal immunsupprimiert werden, organtransplantiert in der frühen Phase nach Transplantation, da stellen diese Erreger tatsächlich eine Gefahr für die Patienten da. Aber sobald das Immunsystem einigermaßen in Ordnung ist, und das sollte es ja, bevor man auf eine Reise geht, sind diese Erreger ohne jegliche Gefahr.
Und dennoch sollte möglichen Krankheitsausbrüchen vorgebeugt werden, etwa durch Hygiene im Flugzeug. Das ist nicht immer einfach. Noroviren würden im Krankenhaus zum Beispiel mit äußerst aggressiven Desinfektionsmitteln bekämpft, die leicht entzündliche Mittel wie Peroxide oder Aldehyde enthalten.
Die sind materialschädigend und die können Sie eben nicht zur Routinereinigung nutzen. Und von den Fluggesellschaften kann man sicherlich nicht verlangen, dass sie routinemäßig diese aggressiven Mittel verwenden.
Um den Keimen das Leben schwer zu machen, gibt es aber noch andere Möglichkeiten. In der Jenaer Studie werden etwa mit Kupfer und Silber behandelte Oberflächen erwähnt, also Metalle, die Keimen entgegenwirken. Die töten Keime ab, haben aber auch Nachteile, betont Studienleiter Klaus Jandt.
Es gibt natürlich Materialien, die Kupfer und Silber enthalten, aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass Kupfer und Silber nicht nur auf Mikroben giftig wirken, sondern auf alle Zellen giftig wirken. Das heißt auch auf normale Körperzellen.
An der Uni Jena forscht Jandt deshalb an neuen Wegen, Oberflächen möglichst glatt zu machen. So glatt, dass Keime kaum noch daran haften können. Die Jenaer Materialforscher lassen sich dabei von der Natur inspirieren.
Derartige Oberflächen ohne giftiges Kupfer und ohne Silberionen hat die Natur schon vor Millionen von Jahren geschaffen. Wir kopieren sozusagen dort die Natur. Als Beispiel seien hier die Flügel von Libellen oder von Zikaden genannt. Die haben also Nanostrukturen und dadurch wird das Anhaften von Mikroben sehr stark reduziert.
An solchen glatten Oberflächen könnten etwa Kolibakterien oder multiresistente Keime dann nicht mehr so gut haften. Möglich also, dass in Zukunft neue, extrem glatte Kunststoffe für Armlehnen, Klapptische und Türgriffe in Flugzeugen zum Einsatz kommen werden und dafür sorgen, dass die Passagiere die Flugzeuge dann nicht mehr mit schädlichen Viren, Bakterien oder Pilzen teilen müssen.
Viren- und Bakterienalarm im Flugzeug, Wieland Gabke berichtete.
It can happen, never mind. Now it's over, I'm on the right. Take it easy, we're fine. Let me explain, just don't cry. Took my time, but now I'm down. Cause now it's over, I'm on the right. We never started, but it's fine. Let me drive, I'm on the right.
Notizen aus der Wissenschaft.
Immer weniger Aal. Tatsächlich ist der Bestand des beliebten Speisefischs in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen. Mittlerweile gilt der europäische Aal, der in seinem Leben oft mehr als 16.000 Kilometer zurücklegt, als vom Aussterben bedroht. Nach Schätzungen von Wissenschaftlern leben in Europa inzwischen 95% weniger Aale als während der 70er Jahre. Die genauen Ursachen für den Rückgang seien noch unklar. Es sei aber davon auszugehen, dass Klimaveränderungen, Schadstoffe und auch eingeschleppte Parasiten dabei eine Rolle spielen. Im vergangenen Jahr wurde eine 3-monatige Schutzzeit in der Nord- und Ostsee beschlossen, in der keine Aale gefangen werden durften. Das reiche aber nicht aus, sagen Umweltschützer. Wenn sich die Bestände wieder erholen sollen, müsse es ein generelles Fangverbot geben. Die afrikanische Schweinepest ist weiter auf dem Vormarsch. Bisher scheint nur in Tschechien die Bekämpfung zu gelingen. Schon jetzt gibt es in Europa mehr Fälle als im gesamten Vorjahr, berichteten Wissenschaftler Mitte der Woche. Besonders kritisch sei die Lage in Rumänien, wo die afrikanische Schweinepest vor allem im Donaudelta in einer Vielzahl von Kleinhaltungen aufgetreten ist und sich dort nach Einschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts stark ausbreitet. Die niedersächsische Küste bleibt ein beliebtes Revier für Seehunde. Knapp 10.000 Tiere sind in diesem Sommer während 15 Zählflügen im Wattenmeer zwischen Ems und Elbe erfasst worden. Das Ergebnis der Zählungen in diesem Jahr lässt sich in etwa mit dem im vergangenen Jahr vergleichen, wie Wissenschaftler mitteilten. Die Untersuchungsergebnisse für die gesamte Nordseeküste, also von den Niederlanden bis nach Dänemark, werden im Herbst erwartet. Die Populationen der Seehunde gelten als wichtiger Bio-Indikator für den Lebensraum Wattenmeer. Anzahl und Gesundheitszustand der Tiere lassen nicht nur Rückschlüsse auf die Wasserqualität, sondern auch auf den Zustand von Fischbeständen zu. In der kommenden Woche wird der schwedische Mediziner und Biologe Svante Paabo mit dem hochdekorierten Körberpreis für die Wissenschaft ausgezeichnet. Er erhält ihn für seine Pionierleistung auf dem Gebiet der Paläogenetik. Zu seinen bedeutendsten wissenschaftlichen Durchbrüchen zählt die Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms. Der Forscher am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig revolutionierte damit das Verständnis der Evolutionsgeschichte des Menschen. Er zeigte nämlich, dass Neandertaler und andere frühere Menschenarten genetische Spuren im Homo sapiens hinterlassen haben.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Elektrofahrzeuge sind immer noch ganz schön teuer. Das liegt nicht zuletzt auch an der Herstellung der Akkus. denn ihre aufwendige Zulassungsprüfung kostet viel Geld. Es müssen eine ganze Reihe von Sicherheits- und Belastungstests durchgeführt werden, die international aber bisher noch sehr unterschiedlich sind. Das möchten Wissenschaftler an der Technischen Universität in Braunschweig jetzt ändern. Sie wollen ein vereinfachtes und vor allem einheitliches Zulassungsverfahren für Akkus entwickeln. Eines, das zukünftig am besten in der ganzen Welt angewendet werden kann. Dadurch würden dann auch die E-Autos günstiger werden. Carmen Wojcik hat die Forscher besucht.
Ein großer Laborraum, es ist laut, eine Belüftungsanlage brummt. Und hier in der sogenannten Battery Lab Factory der TU Braunschweig gibt es auch einen Batterieprüfstand. Eine Sicherheitskammer, ein silbernes Rohr mit dicken Wänden aus Metall und einer feuerfesten Tür. Also in solchen Prüfständen werden neu entwickelte Akkus, die sonst im E-Auto stecken, großen Belastungen ausgesetzt. Sie werden gebogen, mit Nägeln durchbohrt oder gequetscht. Denn ähnliche Belastungen könnten ja auch bei einem Autounfall passieren. Und dann dürfen die Akkus ja auch nicht gleich explodieren oder das ganze Auto in Brand setzen. Deshalb gibt es solche Sicherheitstests. Eine ganze Reihe davon wird bei allen neu entwickelten Batterien durchgeführt, bevor sie für den Handel zugelassen werden. Aber sind wirklich alle Tests sinnvoll? Kann man vielleicht sogar einen weglassen oder vereinfachen? Das will Thomas Vitor von der TU Braunschweig zusammen mit zwei weiteren Ingenieuren, Stefan Dose und Roland Ührlich, herausfinden. Sie wollen Tests, die es schon gibt, bewerten und optimieren.
Das ist genau ein Ziel unserer Untersuchungen. Wenn jetzt die Zellen auf den Markt kommen, haben wir unterschiedliche Märkte, Europa, China, USA. Dort werden derzeit immer noch sehr unterschiedliche Tests durchgeführt, nach unterschiedlichen Bedingungen. Und wir wollen hier im Labor feststellen, welche Bedingungen sind wirklich relevant, um uns auf einheitliche Tests in diesen unterschiedlichen Märkten zu einigen.
Gut, dann schauen wir uns mal an, was in der Prüfkammer passiert.
Hier an dieser Testkammer kann man natürlich von außen nicht reinschauen. Und deshalb schauen wir uns mal in der Simulation am Bildschirm an, was in dieser Testkammer abläuft. Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und dann schauen wir uns mal die Ergebnisse von solchen Quetschtests an.
Genau, diese Simulation kann man sich hier am Computerbildschirm anschauen. Da steht Roland Ührlich.
Genau, wir machen natürlich beides. Wir machen sowohl die echten Versuche als auch die Simulation. Aber in der Simulation fällt es natürlich wesentlich leichter, einzelne Parameter oder auch beispielsweise den Prüfkörper zu verändern. Und wir können die Simulation in einem wesentlich kürzeren Takt eben wiederholen und die Parameter wesentlich einfacher variieren. Im Prinzip läuft die Simulation ähnlich ab wie der Test selber. Das heißt, wir haben einen Prüfkörper, der in die Zelle intrudiert. Das sind erst dann definiert, der Prüfkörper, aber auch die Kraft, mit der Prüfkörper auf die Zelle wirkt, ist vordefiniert durch die Normen. Und wir sehen hier einmal, wie die Zelle sich unter 100 kN verformt. Das ist im Bereich der EU beispielsweise der Standard. Da haben wir schon Deformationen, die sich im Bereich von 1 mm bewegen. Und hier sehen wir ganz schön, wie sich die Zelle eben deformiert unter der Last.
Genau, die wird richtig verbogen.
In China beispielsweise hingegen sind die Anforderungen wesentlich stärker. Das heißt, da müssen wir teilweise mit bis zu 200 kN testen, um unsere Zelle dort zuzulassen. Wobei natürlich das Quetschen einer einzelnen Zelle immer einen Extremfall darstellt. Das heißt, im Automobil, bei einem Auffahrunfall beispielsweise, kommt es so nicht vor, da die Zelle ja im System verbaut ist und es da weitere Schutzstrukturen gibt, die die Zelle vor diesen extremen Bedingungen schützt. Nichtsdestotrotz gehört eben dieser mechanische Test auch dazu. Und neben den mechanischen Tests, die in den Normen vorgeschrieben sind, führen wir auch thermische und elektrische Tests durch.
Genau. Bei all diesen Tests geht es natürlich darum, sind die sinnvoll und welche Kräfte sind da sinnvoll? Sind vielleicht 200 kN ausreichend für einen Akku, der in einem E-Auto verbaut werden soll, oder sind es 100 kN? Also die Länder sind da durchaus unterschiedlich und Sie wollen das Prüfverfahren optimieren, sodass es einheitlich ist für alle Länder.
Gut, dann gehen wir jetzt noch einmal zu einem anderen Teststand, wo wir Batterien laden und entladen, um uns das Verhalten der Batterie in diesem Vorgang anzuschauen.
Gut, Stefan Dose geht in einen anderen Raum. So, da steht ein großer Schrank und er öffnet ihn. Und da sind ganz viele Quetschbeutel, würde ich fast sagen, drin. Also das sieht aus wie Suppentüten. An diesen Suppentüten sind da jetzt Kabel angeschlossen.
Genau, in diesem Schrank sehen wir sogenannte Pouchzellen. Das ist ein Format von Batteriezellen, wie wir hier bauen. Wir entladen und laden diese Batterien hier mehrere hundert oder sogar tausend Male, um über die Lebensdauer eines Autos die Alterungserscheinungen, die diese Batterie sieht, aufzunehmen. Die Daten, die wir hier aufnehmen, werden natürlich von dem Computer aufgezeichnet und wir können diese dann auch noch auswerten.
Auch das ist etwas, was sich die Wissenschaftler hier in der Battery Lab Factory anschauen. Ja, was haben Sie denn bisher herausgefunden?
Wir stehen ja jetzt erst am Anfang dieses auf 3 Jahre angelegten Projektes und noch können wir nicht sagen, welche dieser Tests geändert oder vielleicht auch entfallen können. Das werden wir am Ende dieses 3-jährigen Projektes, werden wir am Ende eine Empfehlung abgeben, die dann auch in Normen umgesetzt werden können.
Also die Ergebnisse in knapp 3 Jahren und dann wird sicherlich feststehen, welchen Test man vielleicht weglässt. Weniger Tests gleich weniger Aufwand. Also es geht darum, Kosten zu sparen, um letzten Endes E-Autos günstiger zu machen.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von WR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Eileen. Die CD heißt B-Side. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.